Louis Henry Morgan ist darüber hinaus aber noch für zwei ältere Werke bekannt und berühmt geworden, in seiner Zeit sogar noch mehr. Heute kennt man Ancient Society am besten wegen seiner ungeheuren Wirkungsgeschichte, vor allem aber nicht nur für den Evolutionismus insgesamt und dabei im Speziellen auf die Werke von Karl Marx und Friedrich Engels. Deswegen kennt man Ancient Society besonders gut bis heute. In seiner Zeit war Louis Henry Morgan aber viel bekannter und viel berühmter für seine erste große Studie über die Iroquois, 1851, The League of the Haudenosaunee, or Iroquois. Und 20 Jahre später sein zweites Buch, The Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Es scheint mir wichtig zu betonen, dass im Unterschied zu den beiden anderen Evolutionisten, die wir noch diskutieren werden, nämlich Tyler und Fraser, falls uns die Handys das erlauben, Louis Henry Morgan kein Schreibtischgelehrter war, sondern einer der wichtigsten Vorläufer der ethnografischen Feldforschung. Oft wird in Europa Bronislaw Malinowski, den wir noch kennenlernen werden, als Begründer der Feldforschung genannt. Oft wird in Amerika Franz Boas, den wir noch kennenlernen werden, als Begründer der Feldforschung genannt. Mir ist es wichtig, Sie darauf hinzuweisen, dass es da vorher schon ein paar Leute gab, für die es selbstverständlich war, ein Jahr, mehrere Jahre, immer wieder bei Lokalgesellschaften mit anderer Sprache und anderer Konfession zu leben, mit ihnen den Alltag zu verbringen, in aller Bescheidenheit teilzunehmen an deren Alltag und aus diesem jahrelangen Verständnis heraus sich dann es aufzuerlegen, es zu wagen, über sie zu schreiben. Louis Henry Morgan war ein solcher, sagen wir, Feldpraktiker, der eben den Alltag der Irokesen über viele Jahre hinweg kennengelernt hatte, auch als Rechtsanwalt, der er ursprünglich war, in vielerlei praktischer, juridischer Hinsicht manchen Fall für die Irokesen vor amerikanischen Gerichten ausfocht, zu einer Zeit, wo ihre Situation historisch besonders schwierig war. Und aus dieser intimen Bekanntschaft mit dem Alltag und dem wirtschaftlichen, dem gesellschaftlichen, dem religiösen Leben der Irokesen heraus wurde ihm klar, was vorher schon schriftlich dokumentiert war. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Deren Verwaltungssystem ist aber sowas von anders als das unsere. Das bedarf genauerer Erörterung. Und er begann dann dieses Verwaltungssystem, in dem ich zur Gruppe meiner Mutter gehöre, aber mein Vater nicht. Ja? Gut. Indem ich zur Gruppe meiner Mutter gehöre, aber mein Vater nicht, eben sehr genau zu untersuchen als matrilineares System, als System, das nicht nur nach der mütterlichen Abstammungslinie rechnet, sondern in dem auch am Ort der Mutter gewohnt wird, matrilokal, eben zu vergleichen. Und aus diesen vergleichenden Studien heraus ist dann sein zweites, wahrscheinlich das wichtigste Werk erschienen, die Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Das, die Verwandtschaftsanalyse als zentrales Thema der Kultur- und Sozialanthropologie etablierte. Und so sperrig und so schwierig bis heute Verwandtschaftsanalyse für viele geblieben ist, wie gesagt, das hat sehr oft damit zu tun, dass unser Verwandtschaftssystem so lächerlich einfach ist, während alle anderen halt einfach komplexer sind. So sehr ist es dennoch bis heute so, dass Doing Kinship ein Markenzeichen unseres Faches geblieben ist. Wann immer Nachbarfächer mehr oder minder aggressiv darüber trauern, dass sie an Terrain verloren haben und nicht mehr so bedeutsam sind, wie sie hofften, vor 10 Jahren zu werden, zum Beispiel die Soziologie, wann immer Nachbarfächer kränkeln, darüber jammern, dass die Kulturwissenschaften doch eigentlich ihr Monopol seien und nicht das der Ethnologie, und händeringend finden, dass die Ethnologen zu viel Einfluss haben und irgendwie zu sehr aus ihrer früheren Unbedeutsamkeit nun in das Stadium, dass man ihnen zuhört, gekommen sind, was sie angeblich nicht verdienen. Wann immer also solche Debatten gegeben sind, ist das sozusagen kleine rhetorische Unterweisung für sie, das Einfachste, um die anderen zum Schweigen zu bringen, indem man sagt und darauf hinweist, ihr versteht nichts von Kinship. Das stimmt nämlich wirklich. Sie tun alles andere auch, ja, über Kultur und über Identität und über Pipapo reden alle anderen auch, ja. Über Kinship und Mythen, über diese zwei zentralen Felder unseres Faches haben die anderen keine Ahnung. Und deswegen ist es so wichtig, auch für die Identität, abzuschaffender Begriff, für die Identität unseres Faches, und für Ihre Identität am Arbeitsmarkt verflixt noch einmal, ich muss mich ja nicht mehr um einen Job kümmern, aber Sie, für die ist es auch wichtig, dass diese Basic Skills unseres Faches klar herauskommen, verteidigt werden, hervorgehoben werden, als etwas, das wichtig ist. Wenn man nicht weiß, was Vaterschaft und was Mutterschaft, was ein Kind sein, was Mann sein, was Frau sein in einer anderen Gesellschaft bedeutet, dann hat man die andere Gesellschaft aber sowas von nicht verstanden, dass es wohl gar nicht näher ausgeführt werden braucht. Und genau das erarbeiten die Ethnologen mit den Konzepten und Mitteln der Verwandtschaftsanalyse. Und genau das hat Lewis Henry Morgan in unser Fach eingeführt und mit bleibendem Verdienst eingeführt. Das heißt nicht, dass die einzelnen Aussagen über Verwandtschaftsbeziehungen und was man unter Matrilinearität und so weiter zu verstehen hat, in dem Buch heute noch stimmen. Was er über die Irokesen und deren Verwandtschaft schreibt, da ist einiges nach wie vor gültig. Also seine allgemeinen Aussagen sind da oft falsch, oft unreif, oft noch nicht genügend informiert vom Wissen, das wir seither gewonnen haben. Aber über die Bedeutung, den Stellenwert von Verwandtschaftsanalyse, da gibt es keinen Zweifel. Seit Lewis Henry Morgan ist das ein zentrales Thema unseres Faches. Und das macht auch niemand sonst wirklich. Ich hatte vorher schon gesagt, dass Morgan zugleich einer der ersten war, die systematische Feldforschung betrieben haben. Ich stehe aber nicht an, darauf hinzuweisen, dass gerade auch im amerikanischen Nordosten über 100 Jahre zuvor ein anderer bereits sehr, sehr intensive, lange Forschungen betrieben hatte in dieser Region und in Nachbarregionen, nämlich der französische Jesuitenpater Lafito, L-A-F-I-T, Teau, der in einer sehr ausführlichen frühen Monographie über die Irokesen schon so manches zusammengeschrieben hatte und trotz seiner jesuitischen Herkunft auch in religiöser Hinsicht relativ vorurteilsfrei die Fakten über den Alltag der Irokesen zusammentrug, ohne sie massiv zu missionieren. Insofern gibt es gerade hier, wohlgemerkt also von französischer und von früher evolutionistischer Seite, wichtige frühe Beiträge zu dem, was in methodischer Hinsicht ein Herzstück unseres Faches geworden ist, nämlich die ethnografische Feldforschung. Merken Sie sich also diese beiden, Lafitteau und Morgan, gerade auch im Hinblick darauf, dass sie Vorläufer der ethnografischen Feldforschung sind und dass wir, auch wenn das damals noch nicht als Wort geprägt wurde, unter dieser ethnografischen Feldforschung im Prinzip den langwährenden Aufenthalt vor Ort mit Indigenen, wo immer die jetzt sind, im Ötztal, in Simmering oder eben bei den Irokesen, inklusive des Teilens ihres Alltags und des Kommunizierens in ihrer Sprache verstehen. Wir kommen immer wieder und immer wieder auf dieses Thema der Feldforschung zurück, weil es die Ethnologie bis heute begleitet. Und auch da, ähnlich wie bei der Verwandtschaftsanalyse, ist es so, dass die ethnografische Feldforschung bis heute eine ziemliche Erfolgsgeschichte unseres Faches ist. Deswegen schauen Sie da auch drauf, wenn es um den Aufbau und um die Verbesserung Ihrer eigenen Skills geht, wenn es um die kluge Akkumulierung von Kompetenzen geht, dass Sie in dem Bereich Wissen im Laufe Ihres Studiums, was ethnografische Feldforschung sein kann, wie sie sich entwickelt hat, welche Vorteile sie hat. Es ist bis heute, ähnlich wie Skills im Bereich von Kinship Analysis, ein bisschen ein Markenzeichen unseres Faches. Es ist etwas, was man von Ihnen als Ethnologin und Ethnologe auch am Arbeitsmarkt erwarten wird, dass Sie sich da irgendwie besser auskennen als andere. Damit komme ich zum bis heute bedeutendsten Werk von Morgan. Wie gesagt, für Feldforschung war und für seinen eigenen Werdegang war die irokesische Monographie von 1851 das Wichtigste. In seiner Zeit bekannt machte ihn das Buch zur Verwandtschaftsanalyse, das zugleich dieses Thema etablierte im Fach. Berühmt geblieben bis heute ist Morgan wegen der sehr, sehr populären Schrift Die Urgesellschaft, Ancient Society, 1877. Obwohl ich eigentlich meine, dass die anderen beiden mindestens so wichtig sind wie das dritte. In der Urgesellschaft entwickelt Lewis Henry Morgan ein Konzept der menschlichen Evolution, das nicht neu ist, auch die Worte, die er hier verwendet, sind nicht neu, nämlich, dass die Menschen sich von der Wildheit zur Barbarei hin zur Zivilisation entwickelt hätten. Das ist im Kontext des späten 19. Jahrhunderts zwar sehr gebräuchlich, Savagery, Barbarism und Civilization, aber es ist trotzdem bereits eine Wertung angelegt, die wir heute nicht nachvollziehen können. Diese Begriffe sind nicht von Morgan geprägt, aber er verwendet sie, um herauszuarbeiten, dass sich die Menschheit eben im Prinzip entlang von drei großen Wirtschaftsstufen fortentwickelt habe. Diese drei Wirtschaftsstufen seien seiner Ansicht nach jene der Wildbeuter oder wie er eben sagt, der Barbaren, der Jäger und Sammler würden wir heute sagen, oder auch Wildbeuter. Das sind zweitens als zweite Stufe, als Stufe der Barbarei, im Großen und Ganzen die staatenlosen Bodenbauern. Und das ist als drittes schließlich mit der Erfindung des Eisens und dann der Schrift, wie Morgan noch meint, der Übergang zur staatlichen Gesellschaft. Zugleich postuliert Morgan neben diesen ökonomischen Kriterien der Evolution auch soziale, die Hand in Hand gehen mit diesen wirtschaftlichen Entwicklungsstufen. Und das sind, wie er meint, die Entwicklung von ursprünglich matrilinearen oder mutterrechtlichen, verwandtschaftlichen und familiären Verhältnissen hin zu patrilinearen und von dort weg hin zur mehr oder minder engen Kernfamilie. Mit diesem zweiten Gedankengang ist Morgan auch nicht alleine in seiner Zeit. Hier auf der unteren Hälfte der Folie haben wir eine ganze Reihe von anderen Autoren angeführt, die vor oder nach Morgan sich zu ganz ähnlichen Fragen bereits den Kopf zerbrochen hatten. Der Schweizer Rechtshistoriker Johann Jakob Bachofen hatte sogar direkt mit Louis Henry Morgan korrespondiert über eben diese Frage der Entwicklung der Familienformen und 1861 selbst seinen Band Das Mutterrecht herausgebracht, in dem er auf der Grundlage der griechischen Mythologie versucht nachzuweisen, dass vor unseren heutigen verwandtschaftlichen und Familienverhältnissen es tief im Untergrund der Geschichte eben andere Typen von Verwandtschaft und Familie gegeben habe, in denen Mutterrecht, wie es Bachofen formuliert, vorgeherrscht habe. Der schottische Gelehrte John Ferguson MacLennan hatte 1865 in seinem Buch Primitive Marriage sich mit ähnlichen Fragestellungen auseinandergesetzt. Sir Henry Maine in den USA hatte 1861 Ancient Law publiziert, um auf die unterschiedlichen Formen von öffentlichem und privatem Recht und Familienrecht hinzuweisen. Es ist also ein ganz breiter Kontext, aus dem heraus Louis Henry Morgan hier schöpft, um als einziger der drei großen Evolutionisten, auch im Unterschied zu Tyler, den wir in der Folge behandeln werden, und im Unterschied zu Fraser, darauf zu insistieren, dass die Entwicklung der Menschheit, wenn man sie schon in großen Schritten versucht zu verstehen und nachzuvollziehen, auf jeden Fall auch wirtschaftliche und soziale Aspekte zu berücksichtigen verlange. Man könne eben nicht wie Tyler, von dem bald die Rede sein wird, man könne eben nicht wie Fraser, von dem wir nächste Stunde sprechen werden und der später lebt, man kann aber auch nicht wie viele Autoren seiner Zeit die Entwicklung der Menschheit nur nach der Seite etwa der religiösen Veränderungen oder nach der Seite der rechtlichen Veränderungen hin betrachten. Morgan meint eben, dass die großen Auslöser für die Entwicklung der Menschheit woanders liegen, nämlich im Wirtschaftlichen und im Sozialen. Und das ist genau der Punkt. Ja, sofort. Das ist genau der Punkt, warum Marx und Engels bei Lewis Henry Morgan, der von Marxismus keine Ahnung hatte und den das auch nicht besonders interessierte, was da an aktuell gesellschaftspolitischen Schlussfolgerungen sich damit verbinden ließe. Aber dass diese Betonung des Wirtschaftlichen und Sozialen als Hauptelement in der menschlichen Entwicklung ist der Punkt, warum Marx und Engels das so begeistert aufgegriffen haben. So, ich mache jetzt mal einen Punkt und lade Sie zu Fragen ein, bevor wir ein paar Worte zu Tyler verlieren. Da waren einige. Ja. Ja, es ist bei ihm am Schluss, es gibt bei ihm am Schluss eine Passage, wo er sagt, er glaubt nicht, dass die Menschheit bereits den besten aller Zustände erreicht hat. Der kann noch deutlich verbessert werden und wir sollten uns nichts darauf einbilden, dort wo wir jetzt angelangt sind. Das würde dem, was Sie sagen, aber nicht widersprechen, sondern würde nur sagen, das scheint ihm selber irgendwie klar geworden zu sein im Laufe seines Schreibens, dass es diese Tendenz geben kann. Und ich würde ihm zugute halten, dass er versucht hat, was dagegen zu unternehmen. Aber ich gebe Ihnen schon recht, es gibt Anknüpfungspunkte bei ihm in Richtung auf einen solchen Alltagsevolutionismus. Ja, das glaube ich auch. Gut. Ja, da war auch eine. Und Sie, vielleicht die Kollegin zuerst.
Ich habe so eine Frage. Es ist so, dass es schon ist.
Ja. Klar, er meint das überhaupt nicht ernst. Es kommt im ganzen Text nicht wieder vor. Er sagt in der Einleitung, das ist ein Verkaufsgag. Ich meine das eben nicht so, sondern im Gegenteil. Ich glaube nicht, dass die Leute aus der Steinzeit kommen. Aber er ist immer schon, und Sie werden es vielleicht auch merken am Montag, er ist immer schon ein Provokateur gewesen. Der meint das schon so im Hinblick auf, ich tue mal kurz so, als wäre ich wie Heinrich Harrer und sein Buch Ich komme aus der Steinzeit. Ja, der Harrer hat sein Buch geschrieben. Aber ihr werdet es beim Aufmachen und Lesen merken, das ist das Gegenteil, was ich hier sage. So.
Hat Morgan wirklich von einer Machtlinie angewandt, jetzt ist die Vorstellung von einem Matriarchat.
Also tatsächlich kommt bei ihm das Wort matrilinear, wenn ich das Buch mit hätte, würde ich zur Sicherheitsarbeit nochmal reinschauen, wenn ich mich recht entsinne, als solches nicht vor, ja, matrilinear. Aber er beschreibt das eben recht genau, vor allem weil ihm solches ja gerade von den Irokesen bekannt ist. Und er beschreibt auch recht genau Verhältnisse, die eben die Vorherrschaft, Archos heißt eben Herrschen, der Frau bedingen. Und da ist diese Verwandtschaftsgeschichte bei ihm fast wichtiger als Recht oder Politik.
Also er verlangt nicht Patriarchal.
Noch nicht, nein, das gibt es bei ihm noch nicht. Ja, danke. Noch andere Fragen dazu? Wenn man sich das also jetzt ansieht, was wir von Morgan her gehört haben, dann stimmt es natürlich auch aus heutiger Sicht, wie ich schon anfangs gesagt habe, dass ein Großteil der Menschheitsgeschichte sich über die lange, lange Phase der Wildbeutergesellschaften, der Jäger- und Sammlergesellschaften erstreckt hat. Wir müssen nicht Morgans Wort, das tendenziös ist und zeitgebunden ist, verwenden von Wildheit, aber das Faktum stimmt. Es stimmt ebenfalls, dass danach eine lange, lange Phase der agrarischen Entwicklung einsetzte, die aber verhältnismäßig kürzer war als die der Wildwaldergesellschaften. Auch da wird kein Mensch heute das Wort von der Barbarei verwenden, aber das Faktum stimmt. Stimmt nicht für alle, aber es stimmt für viele. Manche blieben Wildbeuter, andere wurden Bodenbauern. Und es stimmt, dass manche unter diesen Bodenbauern, aber wiederum nicht alle, dann zu Staatsgesellschaften sich entwickelten. Und es stimmt, dass manche unter diesen Staatsgesellschaften, aber wiederum nicht alle, Schrift entwickelten. Das kleine Wörtchen "aber nicht alle", das findet man bei Morgan nicht allzu oft. Der glaubt noch, dass früher oder später alle irgendwann durch diese vorgegebenen Stufen hindurch müssten. Während wir heute, selbst wenn wir so einen Evolutionismus im Großen für sinnvoll finden, und ich habe angedeutet, bis zu einem gewissen Grad tue ich das, und möchte es Ihnen auch nahelegen, geradezu insistieren auf diesem "manche, aber nicht alle". Weil es da offensichtlich in jeder dieser großen Schwellen der Veränderung manche gibt, die innehalten und sagen, will ich da eigentlich dorthin? Na, lieber nicht. Ja, das scheint so zu sein. Ob es diese Diskurse wirklich gegeben hat, ist da nicht so wichtig. Aber das zum Beispiel der Frage Bodenbau hin zu staatlicher Gesellschaft, doch sehr, sehr viele Gesellschaften dann sagen, probieren wir es, wenn es nicht gut funktioniert, lassen wir es lieber. Gerade im nordamerikanischen indigenen Kontinent kann man das sehr gut bei den Vorläufern der Hopi und anderer Südwestgesellschaften, im sogenannten Anasazi, nachweisen, dass die anscheinend immer wieder in die Nähe von Staatsgründungen gerieten und sich dann immer wieder dachten, das könnte ein bisschen zu kompliziert oder ein bisschen zu unangenehme Folgen haben und es dann wieder gelassen hat. Also dieses nicht zwangsläufige des evolutiven Prozesses, der zwar Möglichkeiten eröffnet, die aber dann nicht von allen wahrgenommen werden, das wissen wir heute viel genauer, als es Morgan damals wusste oder vorwegnehmen konnte. Ja?
Ja. Sozial, ja.
Ja. Also der frühe Salins in seiner evolutionistischen Phase ist da sogar ganz in der Nähe ihrer Fragestellung und betont geradezu, dass jede Weiterentwicklung irgendwo auch ein Phänomen von Krise beinhalten muss. Ohne Krise gäbe es gar nicht ein Nachdenken über Weiterentwicklung. Dieses ganze Moment der Krise ist etwas, was der alte Evolutionismus noch überhaupt nicht wirklich mitgedacht hat, wovon wir auch zugegebenermaßen eher zunächst über die Biologie und über die Geschichte in der Ethnologie angeregt wurden, selber nachzudenken. Und dass es eben aus Krisen heraus dann zwei Möglichkeiten in der Regel gibt, entweder Zerfall und Untergang oder Auflösung in was anderem oder Weiterentwicklung. Das ist so seine Überlegung, die ich an sich auch für sinnvoll halte, jedenfalls als Grundansatz. Ich habe jetzt den Überblick verloren, wann noch weitere Fragen? Nicht, gut. Dann lassen Sie mich ganz kurz zum Schluss ein paar Gedanken noch zu Tyler Ihnen mitgeben, wobei ich allerdings eines noch vergessen habe zu erwähnen, was nicht unwichtig ist. Morgan wurde in gewisser Weise durch die Vermittlung von Friedrich Engels und seinem Ursprung der Familie des Privateigentums und des Staates sehr, sehr populär, nicht nur bei der Arbeiterschaft, sondern auch in einem anderen großen Bereich der Zivilgesellschaft, nämlich in den älteren und in den neuen Frauenbewegungen. natürlich als jemand, der sozusagen darauf hinwies, früher mal war das nicht so wie heute in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Vorherrschaft der Männer. Von daher hat er sicher einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Geschlechterbeziehungen in den europäischen und euroamerikanischen Gesellschaften gehabt mit seiner Art von aufklärerischer Ethnologie. Schaut mal, wie es anderswo ist und denkt kritischer über eure eigenen Verhältnisse nach. Trotzdem muss man sagen, dass man heute sehr deutlich sieht, dass es, manche werden vielleicht sogar leider sagen, dass es so nicht gestimmt hat, wie Morgan und Engels meinten. Es gab also kein ursprüngliches Mutterrecht, es gab auch kein ursprüngliches matrilineare Verhältnisse. Da wissen wir heute, gerade auch von den Personen und Forschern, die in dieser Richtung eher feministisch interessiert sind, dass die frühesten Verhältnisse zwischen den Geschlechtern quasi nicht in der Umkehrung von Herrschaft bestanden, da haben zwar nicht die Männer geherrscht, aber dafür die Frauen, sondern dass sie relativ wenig Herrschaft überhaupt hatten. Und das bedeutet, dass es eben auch nicht das Gegenstück Matrilinearität zu Patrilinearität ist, was damals vorherrschte. Matrilinearität scheint eine relativ späte Entwicklung zu sein, die eher parallel zu Patrilinearität auftritt, als dass sie ihr vorangeht. Die früh einfachen Wildbeutergesellschaften sind also nicht, wie Engels und wie Morgan meinten, matrilinear organisiert, sondern sind in der Regel bilateral organisiert, wo sowohl nach der Vater- wie nach der Mutterseite die Verwandtschaft gerechnet wird. Das zu all dem aus heutiger Sicht. Das schien mir noch wichtig wegen dieser zweiten wichtigen wirkungsgeschichtlichen Konsequenz des Morgan über Engels in Bezug auf feministische und geschlechterrelevante Fragestellungen. Sir Edmund Burnett Tyler, von dem ich Ihnen das nächste Mal, wie gesagt, eine Folie mitbringen werde, weil ich sie diesmal noch nicht antizipiert habe. Der lebte von 1832 bis 1917, also ein bisschen später, 15 Jahre später geboren als Morgan und etwa auch 20 Jahre später als er verstorben. Der ist quasi das britische große Gegenstück zu Lewis Henry Morgan. Ich möchte ganz kurz nur so als eine Art Vorausschau auf das nächste Mal, wenn Sie mir diese wenigen Minuten Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit noch schenken würden. Also ich warte auf Gabe. Der ist in gewisser Weise das Gegenstück zu Lewis Henry Morgan, insofern er eine andere Evolutionsentwicklung antizipiert und entwirft als Morgan mit seiner Wildheit, Barbarei und Zivilisation entlang von wirtschaftlichen und sozialen Kriterien. Für Tyler geht die Richtung über Animismus, Polytheismus und Monotheismus, vor allem einen Weg, der sich nicht an wirtschaftlichen und sozialen Kriterien orientiert wie Morgan, sondern sich an Glaubensvorstellungen und religiösen Kriterien orientiert. Also ganz kurz und platt gesagt kann man sagen, Morgan ist Materialist, Tyler ist Idealist. Für den einen sind mentale, ideelle Kriterien das Entscheidende, für den anderen materielle, soziale. In einem seiner Werke, diskutiert Tyler neben dieser Evolutionsreihe, auf die wir noch kurz zu sprechen kommen werden das nächste Mal, einen zweiten wichtigen Gedanken, für den er bis heute bekannt und berühmt geblieben ist. Das ist seine Theorie vom Survival. Verwechseln Sie das Tylersche Konzept von Survival nicht mit Darwins Survival of the Fittest. Ja? Das hat nichts mit Darwin zu tun. Sein Konzept von Survival sagt, manchmal können wir in der Gegenwart eben Elemente vorfinden, die eigentlich völlig nutzlos sind in der Gegenwart und die nur darauf verweisen, indem sie noch da sind, dass es früher mal so eine Gesellschaftsstufe gegeben haben mag. Das ist ein Prinzip, zu dem ich Ihnen jetzt ein simplifizierendes Beispiel anführe, auch wenn Tyler mir vielleicht sofort widersprechen würde. Beispiel für ein Survival in der Gegenwart aus der Vergangenheit wäre also etwa Schwammerl suchen, das aus Tylerscher Perspektive eben ein Survival des Jäger- und Sammlerstadiums unter uns Menschen ist, das in der heutigen Gesellschaft völlig sinnlos geworden ist. Finde ich zwar nicht, aber jedenfalls nicht unbedingt notwendig. Und diese Pfeil zurück in die Vergangenheit der Menschheitsentwicklung in sich trägt. Für ihn wird das deswegen wichtig, dieser Gedanke der Survival, weil er zum Beispiel dann daraus schlussfolgert, dass es möglich sei, lebende Wildbeutergesellschaften so zu untersuchen, dass sie uns Aufschluss geben können über die frühesten Phasen der Menschheitsentwicklung. Ein ziemlich problematischer Gedanke, mit dem wir uns noch auseinandersetzen werden. Drittens und letztens ist Tyler vor allem aber über diese beiden genannten, weniger sensationellen, aber doch markanten Einsichten, Evolution entlang von religiösen Weltbildern und Survival hinaus, wichtig geworden, weil er als einer der ersten den Begriff von Kultur, Culture, eingebracht hat in die anglophone Anthropologie mit seinem Werk Primitive Culture, zwei Bände 1871. Und in diesem Werk führt er nicht nur einen Zentralbegriff international ein, bewusst aus der deutschsprachigen Geistesgeschichte, von dem wir das nächste Mal noch genauer sprechen werden, sondern er führt einen Begriff ein mit einer Definition, die bis heute mit uns geblieben ist und die wir in der Regel als die Definition von Kultur im weiteren Sinne reden. Diese Definition von Kultur im weiteren Sinne besagt, dass Kultur die Gesamtheit der Manifestationen des menschlichen Daseins ist, von den Sitten und den religiösen Vorstellungen hin über die Verwandtschaft bis zu den wirtschaftlichen Verhältnissen. Also diese Gesamtheitsvorstellung von Kultur, die wir im deutschsprachigen Alltag auch heute noch verwenden, wenn wir etwa von der Hallstattkultur sprechen oder von archäologischen Kulturen. Ja, diese allumfassende Vorstellung von Kultur, die kommt von Tyler und ist bis zu einem gewissen Grad bis heute noch eine von zwei gültigen Definitionen von Kulturen in unserem Fach, nämlich Kultur im weiteren Sinn. Mit diesem Vorgriff auf Tyler, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.